ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Mit Michael Castricius. Viele, viele schöne Posten hat der Nikolaus in die Stiefel von Politikern in Brandenburg gesteckt. Ministerposten, Staatssekretärsposten. Abgesegnet werden die aber von den Parteitagen der künftigen Koalitionäre SPD und BSW. Die befinden auch über den ausgehandelten Koalitionsvertrag. Beim Bündnis Sarah Wagenknecht ist er schon durch, meldet Thorsten Südow aus Potsdam.
Etwa 1,5 Stunden dauerte die Debatte auf dem außerordentlichen Landesparteitag des brandenburgischen Bündnisses Sarah Wagenknecht in Potsdam. Dann die offene Abstimmung, einstimmiges Votum für den Koalitionsvertrag und damit für ein Regierungsbündnis mit den Brandenburger Sozialdemokraten. Parteigründerin Sarah Wagenknecht hatte vor der Abstimmung etwa 30 Minuten lang eindringlich für ein Ja zum 67-seitigen Koalitionsvertrag geworben, der die Überschrift trägt: Brandenburg voranbringen, bewährtes Sichern, Neues schaffen.
Ich finde, wir haben alles in allem einen wirklich guten Koalitionsvertrag erreicht. Wir haben viele Dinge durchgesetzt, wo man sagen kann, das ist die Handschrift des BSW. Da haben wir uns gegen die SPD auch durchgesetzt. Wir haben im Koalitionsvertrag festgeschrieben, die Krankenhausstandorte werden erhalten bleiben. Und gerade Gesundheitsversorgung ist doch eins der Themen, die die Menschen ganz massiv beunruhigen.
Eine Koalition von Sozialdemokraten und Wagenknecht-Partei auf Länderebene ist ohne Beispiel. Im Koalitionsvertrag für Brandenburg vertreten beide Parteien die Ansicht, dass weitere Waffenlieferungen den Krieg in der Ukraine nicht beenden werden können. Es müsse eine diplomatische Lösung geben. Die geplante Stationierung von Mittel- und Hyperschallraketen auf deutschem Boden sehen laut Vertrag SPD und BSW kritisch. Kernpunkte des Brandenburger Koalitionsvertrages sind die Aufstockung der Polizeiplanstellen auf 9000. In den Grundschulen soll der Schwerpunkt auf den Kernfähigkeiten Schreiben, Lesen und Rechnen liegen. Neue Industrien und Technologien sollen in Brandenburg angesiedelt werden. In der SPD-BSW-Koalition in Brandenburg stellt die Wagenknecht-Partei eine Ministerin und zwei Minister für Finanzen, für Gesundheit und Soziales sowie für Infrastruktur und Landesplanung.
Aus Potsdam, Thorsten Südow. Berlin soll sparen 3 Milliarden Euro im Haushalt 2025. Auch der Kulturbereich muss kürzer treten. Doch jetzt bleiben einige Einrichtungen von dem Rotstift verschont, berichtet rbb24-Reporter Sebastian Schöbel.
Die Einsparungen beim Kinder- und Jugendtheater Grips sind demnach komplett vom Tisch. Das gleiche gilt für das Theater an der Parkaue. Auch das Hebbel am Ufer, kurz Hau, soll nun nichts mehr einsparen müssen. Die Kürzungen beim Deutschen Theater, beim Berliner Ensemble, bei der Schaubühne und den Philharmonikern sollen ebenfalls deutlich geringer ausfallen als zunächst geplant. Im Gegenzug müssen nun aber andere Bereiche teils drastische Einsparungen hinnehmen. Beim Etat für den Ausbau von Arbeitsräumen für Künstlerinnen und Künstler werden gut 18 Millionen Euro gekürzt. Allerdings wurde dieser Etat ohnehin kaum ausgeschöpft. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz muss demnach mit 6 Millionen Euro weniger auskommen. Die Haushaltsexperten der Koalition wollen alle Änderungen heute Abend besprechen. Final beschlossen werden soll alles am 19. Dezember.
Informationen von Sebastian Schöbel. Ende Oktober gab es Sprengstoffalarm am Berliner S-Bahnhof Neukölln. Bundespolizisten war ein Mann aufgefallen. Als sie ihn kontrollieren wollten, riss er sich los, floh und ließ eine Tasche mit Sprengstoff zurück. Ortswechsel. Vor gut 2 Wochen kam im niedersächsischen Lohne ein Mann durch einen Brand ums Leben. In dem Mehrfamilienhaus hatte es eine Explosion gegeben. Diese beiden Ereignisse hängen womöglich zusammen. Beim Toten könnte es sich um den 34-Jährigen handeln, der mit hochexplosivem Sprengstoff in der Hauptstadt unterwegs war. Reporterin Fritzi Blömer verbindet all das.
Am 30. Oktober hat ein Mann am Berliner S-Bahnhof Neukölln bei der Flucht vor der Polizei einen Beutel mit hochexplosivem Material zurückgelassen. Laut Berliner Staatsanwaltschaft handelt es sich dabei um einen Sprengstoff, der bereits bei Terroranschlägen oder beim Sprengen von Geldautomaten verwendet wurde. In der Nacht zum 24. November brennt es dann in einem Mehrfamilienhaus in Lohne. Der Sprecher der Feuerwehr spricht von einer heftigen Detonation. Bei den Löscharbeiten finden die Einsatzkräfte die bis zur Unkenntlichkeit entstellte Leitung Leiche eines Mannes. Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin gehen nun davon aus, dass es sich dabei um den gesuchten 34-Jährigen handelt. Ein DNA-Gutachten müsse dies aber noch bestätigen. Mehrere Quellen hatten angegeben, dass der Mieter der Erdgeschosswohnung, in der es gebrannt hat, selbst nicht in der Wohnung war. Vermutlich handelt es sich bei dem Toten also nicht um ihn. Laut Staatsanwaltschaft Oldenburg hat eine Person fluchtartig den Brandort verlassen. Nach ihr wird weiterhin gesucht. Die Berliner Staatsanwaltschaft spricht von einem mitbeschuldigten Begleiter, nach dem weiterhin gefahndet wird. Hinweise deuten außerdem darauf hin, dass auch ein im oldenburgischen Hatten durchsuchtes Auto mit der Sache zu tun hat. Darin soll die Polizei ebenfalls Sprengstoff gefunden haben.
Aus Niedersachsen berichtete Fritzi Blömer. Meine Damen, Sie müssen jetzt stark sein, wenn Sie Leni oder Lotti heißen. Rechnen Sie künftig mit billigen Namenswitzchen. Leni und Lotti heißen jetzt nämlich die Panda-Zwillinge im Berliner Zoo. Dabei haben die doch schon verträumte chinesische Namen, Meng Hao und Meng Tiang. Schöne Träume und süße Träume. Taufe war heute im Zoo, Reporterin Anke Michel war dabei.
Zoodirektor Knirim, der hat mir gesagt, auf die Namen für die beiden Panda-Bären habe man sich in kleiner Runde geeinigt.
Es gab die Aufgabe, zumindest was die deutschen Namen angeht, dass sie eben knackig kurz sind, wie man so schön sagt, ein oder zwei Silben. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was passt da ein bisschen dazu? Wir sind in Charlottenburg hier, so deswegen Lotti. So, und Leni soll ein bisschen die Hommage noch an Marlene sein, die ja auch eine Berlinerin war. Und es gibt komplexere Namen, gar keine Frage, das war aber nicht gewollt. Und wir wollten nicht wieder P haben, wie bei Pitt und Paul. Manchmal ist die Antwort eine simple, wie man merkt.
Und das kann man sich auch einfach gut merken, anders als die chinesischen Namen, wie ich finde. Die heißen ja Meng Hao und Meng Tian auf Chinesisch. Heißt übersetzt guter Traum und süßer Traum, was auf jeden Fall auch was hat. Wir Berliner werden aber wohl bei ihren deutschen Namen Leni und Lotti bleiben, glaube ich. Die Vorstellung der Namen war hier ein unfassbar großer Termin, ein Medienrummel. Hier waren internationale Medien und es gab natürlich auch berühmte Taufpaten. Also der regierende Bürgermeister Wegner, der ist einer dieser Patenonkel und außerdem der chinesische Botschafter hier bei uns in Deutschland, Deng Hongbo, der war auch gekommen, der ist relativ neu in Berlin, hat dann auch ein paar Worte hier auf Englisch gesagt. Und die haben den beiden Panda-Mädchen eine gute Zukunft gewünscht, wie das eben gute Patenonkel auch tun, und haben beide nochmal betont, wie wichtig das Ganze eben sei, auch für die deutsch-chinesische Freundschaft. Und der chinesische Botschafter hat dann auch uns alle Berliner auch mal nach China eingeladen, da können wir auch mal gucken, wie da das Panda-Aufzugsprogramm läuft. Und man merkte allgemein bei diesem Termin, der Zoo ist sehr stolz, dass das wieder geklappt hat nach Pitt und Paule. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz, dass es jetzt eben auch Leni und Lotti gibt. Die kamen dann raus in den Pandagarten. Heute übrigens das erste Mal zu zweit. In so einem kleinen Wärmebettchen wurden die rausgefahren, was man sich keine Sorgen machen muss. Heute regnet es ja ziemlich und ist auch kalt, aber im Wärmebettchen hatten sie es warm. Und es war auch kein Zufall, dass das heute war, weil die sind genau vor 106 Tagen geboren worden und nach gut 100 Tagen ist es chinesische Tradition, dass sie dann eben einen Namen bekommen.
Marleni, Dietrich und Charlotte Burg waren also die Namenspaten für die Panda-Zwillinge im Berliner Zoo. Dort war Anke Michel. Das vielleicht romantischste Jubiläum des Jahres erwartet Berlin an diesem Wochenende in Neukölln. Der Rixdorfer Weihnachtsmarkt öffnet zum 50. Mal. Das Besondere: an den Ständen bieten fast ausschließlich gemeinnützige Organisationen, Vereine und Initiativen ihre Geschenkideen an. Reporterin Annette Miersch war bei den letzten Vorbereitungen.
Ruhig und aufmerksam montieren junge Frauen und Männer im Regen Wände und Dach für ihren Weihnachtsmarktstand. Während ein Ausbilder sie geduldig durch die handwerkliche Arbeit führt, legt der andere schon mal roten Samtstoff auf den Tisch.
Wir sind vom Anne-Dore-Leber Berufsbildungswerk. Wir bilden aus junge Menschen mit psychischen Behinderungen oder Einschränkungen, also alle, die einen Reha-Status haben.
Was gibt es denn bei Ihnen jetzt während des Weihnachtsmarktes? Was bieten Sie an?
Na, wir sind breit aufgestellt. Wir haben handwerklich was dabei, also aus unserer Holzabteilung. Die haben wunderbare Schneidbretter und Stullenbrettchen gemacht. Unsere Metallabteilung hat ein schönes Schlüsselboard produziert und Schlüsselanhänger. Und wir machen leckere Waffeln.
Schwärmt Heiko Rathmann, Bereichsleiter für Dienstleistungs- und Gastronomieberufe. Die Markteinnahmen gehen an den Förderverein des Bildungswerkes und damit an die Azubis, erklärt Rathmann.
Der Förderverein finanziert daraus Gruppenreisen, Ausbildungsreisen und auch Ausbildungsmaterialien.
Gemeinnützigkeit steht auch bei den rund 130 anderen Initiativen, Gruppen und Einrichtungen auf der Fahne, die an insgesamt 180 Ständen wieder Kunsthandwerk, Holzspielzeug, Kerzen, Honig, Marmeladen und liebevoll gebastelte Kleinigkeiten anbieten. Marktleiter Christian Beermann vom Neuköllner Bezirksamt kennt sie alle.
Wir haben Schulvereine, die sich was für die Klassenkasse dazu verdienen. Wir haben kleine Organisationen und größere Organisationen, die Ärzte ohne Grenzen kommen, die Apotheker ohne Grenzen sind zum Beispiel da.
Das 50. Jubiläum des Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarktes weckt bei vielen reiferen Marktverkäufern Kindheitserinnerungen, auch bei Beermann.
Es gibt ein Foto von mir, da war ich noch kein Jahr alt. Da sitze ich auf dem Schoß vom Weihnachtsmann, den das THW hier immer mitbringt. Und mit dem konnte man schon ganz früher Fotos machen, wie jedes Jahr.
Zusammen mit Lichterketten, viel Live-Musik und Showbühne ergibt das den Alt-Rixdorfer Weihnachtszauber. Die Händler finden es magisch.
Toll, das Ambiente ist einfach toll. Ganz was anderes, nicht dieses Bling-Bling, wie man sonst so kennt, so vom Weihnachtsmarkt auf dem Alexanderplatz oder so. Das gibt's einfach nicht.
Wunderschön, wunderschön. Das ist einfach der schönste Weihnachtsmarkt von Berlin.
Und dafür wird der Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt in Berlin-Neukölln geschätzt und das seit 50 Jahren. Bis Sonntagabend verbreitet er seine Weihnachtsstimmung, berichtet Annette Miersch.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Vom Trubel der Großstadt aufs Land. Vor 7 Jahren ist die Berlinerin Julia Bittner mit ihrer Familie nach Zabelsdorf im Landkreis Oberhavel gezogen. Bei ihren täglichen Spaziergängen durch den Wald, bei ihr direkt vor der Haustür, tankt die 34-Jährige Energie, stolpert aber auch immer wieder über Müll.
Was ich so finde, von Aludosen über natürlich sehr alte Gläser, Flaschen. Ich habe letztens auch, ich glaube, irgendwas wie einen Gummiball gefunden, aber der war schon nur noch zur Hälfte da. Also der muss auch schon sehr lang gelegen haben.
Julia Bittner ist Illustratorin und arbeitet derzeit an einem neuen Kinderbuch. Inspiriert von ihren unschönen Funden im Wald geht es darin um Müll. Den fotografiert sie auf ihren Spaziergängen mit dem Handy.
Also ich fotografiere das dann, weil ich das dann selber auch mit ins Buch verpacken möchte, meine Erfahrung damit. Weil ich finde, dass das dann authentischer auch in meinen Arbeiten rüberkommt, wenn ich das im Buch dann so gestalte, wie ich es erlebt habe.
An ihrem Arbeitsplatz zu Hause zeichnet Julia Bittner dann das Handyfoto ab. Hauptfigur in ihrem Buch ist Johann, der kleine Troll, den sie erfunden hat. Er lebt mit seiner Familie in einem Märchenwald. Julia Bittner hat schon ein Buch mit Troll Johann veröffentlicht. Nun arbeitet sie am 2. Band der Geschichte. Darin findet Johann vor der kleinen Trollhütte im Wald immer wieder Plastikmüll von Menschen.
Ich finde es wichtig, auch weil ich selber beobachte und es mich selber stört, was wir eben mit der Umwelt tun, dass wir da nicht mehr dieses Gefühl für haben, für unseren natürlichen Lebensraum. Und dass wir einfach auch ein Gefühl dafür entwickeln, also auch schon sehr früh zeigen, dass das nicht natürlich ist, sein Müll einfach liegen zu lassen.
Das Bilderbuch ist für Kinder im Grundschulalter gedacht. Pro Woche schafft Julia Bittner eine Seite. Das Arbeiten mit Aquarellfarben dauert.
Ich möchte, dass Kinder eben in den Bildern also sich hineinversetzen können, dass die das fühlen können. Und dass sie da so ein bisschen so zum Nachdenken, zum Träumen anregt auch. Also dass es nicht nur, besonders bei Themen, die auch nicht so schön sind wie jetzt der Müll, dass das trotzdem auch eine schöne Verpackung hat sozusagen. Dass man trotzdem auch eine schöne Fantasiegeschichte mit erzählt bekommt.
Künstlerin Julia Bittner illustriert auch andere Bücher ohne Trolle und Müll mit Tusche im Sumi-E-Stil. So nennt sich diese Technik, die aus Japan kommt. Mit nur wenigen Pinselstrichen wird ein Gegenstand oder ein Wesen erfasst und auf Papier gebannt.
Sumi-E macht mir auch Spaß. Es macht mir alles viel Spaß. Deshalb mache ich sehr viele verschiedene Dinge, die sich sehr gut ergänzen miteinander. Sumi-E ist mehr reduzieren und in meiner Illustration kann ich das Gegenteil ausleben.
Und in ihrem neuen illustrierten Kinderbuch findet die Geschichte mit Troll Johann und dem Müll natürlich ein Happy End. Es hat was mit einer Recyclingtonne zu tun. So viel sei schon mal vorab verraten.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.